Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Zwischen Erinnerung und Wiederaufbau. Die Kathedrale Notre-Dame 5 Jahre nach dem Brand. Von Gunnar Lammert-Türk. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Der Dachstuhl von Notre-Dame ist fertig, der Stolz Frankreichs.
Mit diesen Worten äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Januar dieses Jahres auf der Online-Plattform X angesichts des wiederhergestellten Dachstuhls der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Triumph, aber wohl auch Erleichterung schwingen damit. Denn als Macron nach dem großen Brand am 15. April 2019 versprochen hatte, das Pariser Wahrzeichen in nur 5 Jahren restaurieren zu lassen, zweifelten viele, ob das möglich sei. Entsetzen und Trauer hatten die Menschen angesichts der Zerstörung durch die Flammen kurz vor dem damaligen Osterfest erfasst. Unser Haus, unser Herz, das Herz von Paris und Frankreich, ja, das Herz Europas brennt, hieß es damals in vielen Artikeln. Nun jährt sich das erschütternde Geschehen zum 5. Mal. Doch der Wiederaufbau der Pariser Kathedrale ist weit fortgeschritten. Der Dachstuhl ist fertig, der schlanke Vierungsturm wieder aufgebaut. Ein Designer entwirft Altar, Lesepult, Tabernakel und Taufbecken neu, eine Designerin die Bestuhlung. An der schnellen Restaurierung haben auch andere europäische Länder mitgewirkt, nicht zuletzt der Nachbar Deutschland mit der Kölner Dombauhütte. Sie alle beteiligen sich am Wiedererstehen des Herzens Europas. Denn die der Gottesmutter Maria geweihte Kathedrale ist nicht nur eine eindrückliche Kirche. Sie ist ein symbolischer Ort, vollgesogen mit europäischer Geschichte, ein Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung, wie der französische Historiker Etienne François sagt.
Es kann für die Pariser eine rein lokale Erinnerung sein, für die Franzosen eine nationalen, für die Europäer eine europäische, und das eine schließt das andere nicht aus. Aber das ist eine Erinnerung an einem Gebäude, in welchem man spürt, dass unsere Geschichte nicht nur eine rein politische Geschichte ist oder eine Abfolge von Kämpfen, Kriegen und so weiter, sondern dass sie darüber hinaus auch eine kulturelle und eine sakrale Dimension hat. Und die Tatsache, dass das Gebäude von Notre-Dame unverändert geblieben ist vom Mittelalter bis heute, spricht auch für eine Kontinuität der europäischen Geschichte über den schnellen Wandel der Zeit hinaus.
Dans le Paris de Notre-Dame de Paris, y a un clochard en a plein le dos, porte Notre-Dame sur son dos.
Ein Jahrhundertgedächtnis Frankreichs und Europas ist die Kathedrale Notre-Dame de Paris. Ein Ort, an dem Politik und Religion, Geschichte und Gegenwart, das Geschick und die Gefühle des Volkes und die Inszenierung der jeweiligen Herrscher und Regenten miteinander verflochten waren und sind. Bis heute. Etienne François gibt ein Beispiel.
Ich habe noch ziemlich präzise in Erinnerung, die Trauerfeiern für de Gaulle und für Mitterrand, die im Übrigen beide nicht da waren. Das waren wieder einmal total symbolische Trauerfeiern, denn das Leib des Verstorbenen war nicht da, aber da es sich um die Kathedrale der Hauptstadt handelt, dann war er im übertragenen Sinne da Und ich würde fast sagen, insofern war und ist immer noch heute Notre-Dame eine Kathedrale der symbolischen Repräsentation.
De Gaulle, für den am 12. November 1970 ein Requiem im Beisein ausländischer Staatschefs in Notre-Dame gehalten wurde, er hatte der Kathedrale schon einige Jahre zuvor in der Öffentlichkeit besondere Referenz erwiesen. Als er im August 1944 in Paris einmarschierte und die Champs-Élysées herunterzog, ging er nicht zum Élysée-Palast, dem Regierungssitz, sondern nach Notre-Dame, um an einer Messe zum Dank für die Befreiung teilzunehmen. Es ist möglich, dass ihm dabei ein Jahrhunderte zurückliegender Prozessionszug vor Augen stand. 1239 hatte König Ludwig der Heilige die Dornenkrone Christi, die bedeutendste Reliquie der Christenheit, erworben. In einer Prozession ließ er sie nach Paris bringen. Kunsthistoriker Thomas Gätgens nennt Details.
Er ist dem Zug entgegengereist und dann über die Stadt Sens, wo sie zum ersten Mal richtig ausgestellt wurde, ist sie dann von ihm nach Paris begleitet worden. Er hat sie auch getragen, barfüßig und nur in einem Büßerhemd. Und dort in Paris angekommen, hat er sie erst nach Notre-Dame gebracht.
König Ludwig gab so dem Volk von Paris Gelegenheit, dem heiligen Gegenstand Andacht zu widmen, bevor er ihn in seinem Schloss aufbewahrte. Im Bußgewand, die Dornenkrone auf dem Kopf, hatte der mildtätige und asketisch lebende König seiner persönlichen Frömmigkeit entsprochen und zugleich deutlich gemacht, wie intensiv er sich als Christ und als Beschützer der Christenheit verstand. Und hatte dafür die Bischofskirche von Paris, Notre-Dame, gewählt. Die Verbindung der französischen Könige mit Notre-Dame bestand weit über das Mittelalter hinaus. Im 17. Jahrhundert wurde sogar der Fortbestand der Königsfamilie, die Stabilität der dynastischen Folge der Bourbonen, mit Notre-Dame in Verbindung gebracht.
Ludwig XIII. Hatte ja ein großes Problem, dass die Andotriche nicht sofort einen Nachfolger gebar. Und er musste viele, viele Jahre darauf warten. Vermutlich ist es so gewesen, dass dann doch ein Kind sich ankündigte und in dem Moment erst hat er den sogenannten Vœu, das heißt ein Gelübde getan, indem er Frankreich, das Land Frankreich, die Nation Frankreich, dem Segen der Madonna unterstellte.
Ludwig XIII., der den spät erlebten Kindersegen und das Wohlergehen Frankreichs dem Beistand der Gottesmutter zuschrieb, hatte dies durch ein frommes Mahnmal verdeutlichen wollen. Es entstand unter seinem Sohn Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, als marmorne Figurengruppe. Links des Hochaltars von Notre-Dame kniet er, sein Vater rechts. Zum Zeichen, dass er das Geschick Frankreichs unserer lieben Frau Notre-Dame anvertraut, streckt er ihr, die mit ihrem Kind über dem Altar zu sehen ist, Zepter und Krone entgegen. Später wurden die Erfolge Frankreichs als starke europäische Macht in der Kirche zum Ausdruck gebracht, wie der Historiker François beschreibt.
Im 17., 18. Jahrhundert war es üblich, dass in Notre-Dame ständig Tedeum-Gottesdienste stattfanden für die zahlreichen Militärsiegen der französischen Armee unter Ludwig dem 13., 14., 15. und so weiter. Ich habe irgendwo gelesen, dass fast bis zur Französischen Revolution in Notre-Dame zahlreiche Militärfahnen von den Feinden angehängt waren, als Erinnerung eben an diesen Siegen.
Die Verbindung zu Frankreichs Königen verhalf Notre-Dame mit zu seiner Bedeutung, traf die Kirche aber auch schmerzlich während der Französischen Revolution. Aus Hass auf die Königsherrschaft stürzten die Revolutionäre die 28 Königsfiguren von der Galerie über den Portalen der Eingangsfront. Aus Hass auf den Klerus verwüsteten sie den Innenraum. Dann machten sie aus der Kathedrale einen Temple de Raison, einen Tempel der Vernunft für einen pseudo-religiösen Ritus. Eine Mischung aus einem Volksfest und einer theatralisch inszenierten Liturgie, bei der die Göttin der Vernunft von einer schönen Frau in blauem Mantel und roter, phrygischer Mütze dargestellt wurde. Wie es dabei zuging, beschrieb der Schriftsteller Erik Neutsch in einer Erzählung.
Notre-Dame bot das Bild einer Schenke. Das Innere des Chores war zu einer Landschaft mit Hütten und Baumgruppen malerisch dekoriert. Unter den Arkaden, den Säulen und Bögen und in den Querschiffen standen überall Tische, die mit Flaschen voll Wein, Würsten, geräucherten Heringen, Pasteten, Puddings und anderen Gerichten zum Bersten beladen waren. Auf dem Platz vor der Kathedrale, von halbnackten Männern und Frauen umtanzt, war aus dem Kirchengestühl, den Balustraden und anderem Holzwerk ein Freudenfeuer angezündet worden.
Umnutzung von Notre-Dame als Tempel der Vernunft hielt nicht lange an. Zu tief waren das Christentum und der katholische Glaube im Volk verwurzelt. Auch Befürworter der Revolution machten dies deutlich, so Henri-Baptiste Grégoire. Zwar unterstützte er als Bischof die Abschaffung der Privilegien des Adels und der Geistlichkeit, doch drei Tage bevor Notre-Dame der Vernunft geweiht werden sollte, am 7. November 1793 protestierte er vor dem Revolutionskonvent.
Man fordert mich auf, Opfer zu bringen. Ich bin daran gewöhnt. Geht es um die Einkünfte, die ich in meiner Eigenschaft als Bischof beziehe? Ich verzichte gern darauf. Oder geht es etwa darum, dass ich meiner Religion abschwöre? Der Glaube, meine Herren, ist nicht Ihre Domäne. Ich bin Katholik, aus Überzeugung und von ganzem Herzen. Ich handle nach heiligen Grundsätzen, die mir teuer sind und die Sie mir nicht nehmen können.
So dachten viele. 1795 wurde Notre-Dame wieder ein Ort katholischer Zeremonien. Nur ein paar Jahre später fand ein spektakuläres Ereignis in der Kathedrale statt. Eine Mischung aus sakralem und politisch-zeremoniellem Akt. Napoleon Bonaparte krönte sich vor dem Hochaltar am 2. Dezember 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen. Im Beisein von Papst Pius VII., der ihn salbte. Danach empfing Napoleon in der Notre-Dame die Huldigung des Adels und des Militärs.
Gegenüber dem Altar, am Eingang der Kirche von Notre-Dame, war eine große Treppe aufgebaut und ein Thron. Er stieg diese Treppe hoch und stand erst vor dem Thron, allgemeine Akklamation, setzte sich auf den Thron und dann kamen alle, um ihm die Ehrerbietung zukommen zu lassen. Diese Akklamation des Kaisers ist ein profaner zeremonieller Akt, kein kirchlicher Akt. Seit der Französischen Revolution und ganz sicher seit Napoleon hat die Kirche diese Doppelfunktion immer behalten, bis heute.
Nicht mehr die Kathedrale von Reims, die Krönungskirche der französischen Könige, war nun der Ort, an dem sich die Weihe des sakralen Raums mit den zeremoniellen Akten der Regenten verband. Davon gab es auch zuvor schon Ansätze in Notre-Dame. Aber erst mit Napoleons Selbstkrönung wurde Notre-Dame die Nationalkirche Frankreichs. Die Glocken von Notre-Dame. Seit Napoleon läuten sie für ganz Frankreich, unter anderem bei den Reliquien für die verstorbenen Staatspräsidenten. Viele von ihnen waren der Revolution zum Opfer gefallen, auch die große Marie im Südturm der Eingangsfront, die Lieblingsglocke Quasimodos des Glöckners in Victor Hugos Notre-Dame de Paris, erschienen im Jahr 1831. Ein Roman, dessen Hauptperson die Kathedrale selbst ist, die Hugo filigran beschreibt und enthusiastisch preist. Er sieht in ihr
lauter Glieder eines prächtigen, harmonischen Ganzen, aufgebaut in fünf mächtigen Lagen. Mannigfaltig und dennoch übersichtlich, reich ziseliert, mit Statuen durchsetzt und mit Bildwerk durchwoben. Und dies alles fest in die ruhige Größe des Ganzen eingefügt. Eine machtvolle Sinfonie aus Stein, das Kolossalwerk eines Mannes und eines Volkes, das wundervolle Ergebnis der vereinten Kräfte eines Zeitalters.
Hugo schmerzten die Schäden, die der Kathedrale zugefügt worden waren. Er beklagte ihre Vernachlässigung. Als er seinen Roman schrieb, schien sie nur noch wenig beachtet worden zu sein. Ihr Zustand war erbärmlich. Paris befand sich in einer Art Gründertaumel. Unternehmergeist und Erneuerung waren angesagt, viel wurde abgerissen. In dieser Situation mahnte Hugo: Vergesst eure Geschichte nicht. Die Verbindung zwischen dem Volk, der französischen Nation und den Zeugnissen ihrer langen und reichen Vergangenheit wollte er wiederbeleben und daran erinnern, dass die Kathedrale einmal eng verbunden war mit dem Leben der Menschen ringsum.
Er lässt diesen Roman im 15. Jahrhundert spielen, also in der Spätgotik, und man erfährt sehr viel über die Menschen, über die Armut, über die Bettler. Es ist im Grunde ein sozialer Roman, der versucht, eine Epoche zu schildern. Und Notre Dame ist diejenige, die eben diese ganze Welt repräsentiert.
Hugos Roman rückte Notre Dame wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nicht nur der Pariser und Franzosen, im Grunde der Welt. Und somit rettete er sie. Wie er sich in die gotischen Baumeister hineinversetzt hatte, tat dies auch der Architekt Viollet-le-Duc, der Notre-Dame ab 1844 restaurierte. Er schuf nicht nur die 28 Königsfiguren und andere Skulpturen der Eingangsfassade neu, er errichtete auch den schlanken Glockenturm über der Vierung, der sich nach seiner Zerstörung durch den Brand seit Februar dieses Jahres nun wieder in den Pariser Himmel streckt. Notre Dame beeindruckt und berührt aber nicht allein in ihrer äußeren Gestalt. Auch die Aura des Innenraums, der bald wieder in alter Pracht erstrahlen soll, schlägt viele in den Bann. Hugo hatte diese besondere Aura im 19. Jahrhundert gut eingefangen, etwa als er ihre Wirkung kurz nach Sonnenuntergang beschrieb.
Die Kathedrale war schon lichtlos und verlassen. Schatten füllten die Seitenschiffe. Und in den Kapellen glänzten, sternengleich, die Ampeln, so finster waren die Gewölbe über ihnen. Einzig die große Rosette der Stirnseite, in deren 1000 Farbsplittern das flach einfallende Sonnenlicht spielte, glühte noch im Dämmer wie ein Haufen durcheinandergeworfener Edelsteine und warf seinen Widerschein bis ans hintere Ende des Schiffes.
Notre Dame bleibt ein staunenerregendes architektonisches Wunder, zugleich ein steinernes Jahrhundertgedächtnis. Ein Hinweis auf die einstige religiöse und kulturelle Bindekraft Europas und ihre Grundlage, den christlichen Glauben. Ob die Wiederherstellung der Kathedrale zum Wiederbewusstmachen dieses europäischen Erbes beiträgt, wird sich zeigen. In jedem Fall ist nicht nur Frankreich mit der Restaurierung von Notre-Dame de Paris befasst. Wie zur Zeit der Entstehung der europäischen Kathedralen sind Fachleute aus ganz Europa daran beteiligt, wie der französische Architekturhistoriker Mathieu Dour gegenüber Radio Vatikan zum Ausdruck gebracht hat.
Es bedurfte einer beispiellosen Mobilisierung. Diese Mobilisierung hat sozusagen einige Exzellenzwerkstätten in den Nachbarländern, insbesondere in Deutschland, miterfasst. Das ist auch etwas, das es früher in der Gotik gab. Die Kathedrale von Canterbury in England hatte einen französischen Baumeister, Guillaume de Sens. Die Zusammenarbeit von Handwerkern der verschiedensten Länder hat das Europa der Kathedralen ermöglicht.
Mithilfe solcher europäischer Spitzenleistungen soll die brandgeschädigte Pariser Kathedrale bald wieder zugänglich und in alter Schönheit zu sehen sein. Der ehrgeizige Termin der Wiedereröffnung ist das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens am 8. Dezember dieses Jahres. Dann schlägt das Herz Europas und das Herz von Frankreich und Paris wieder. Ein Ort, der vielen Franzosen und Parisern auch eine Stätte der Zuflucht ist, an der sie Wünschen und Hoffnungen Ausdruck geben, an der sie bei erschütternden Ereignissen Trost suchen. So 2015 nach den schweren Terrorattacken in Paris, als sie zum Gedenken an die Opfer zum Gottesdienst in die Kathedrale kamen und Kerzen entzündeten. Wie sie sich in dieser Bedrängnis hier zusammenfanden, standen sie vereint in ihrer Nähe, als das Feuer sie bedrohte. Schweigend und weinend die einen, singend und betend die anderen. Gläubige und Agnostiker, auch religiöse Skeptiker und Sucher. Sie alle fühlen sich von Notre-Dame, der Kirche unserer lieben Frau im Zentrum von Paris, angezogen. Wie der Dichter Rainer Maria Rilke, der am 26. September 1902 an seine Frau, die Bildhauerin Clara Westhoff aus Paris, schrieb:
Diese Kathedralen wirken immer noch seltsam lebendig, unverraten, geheimnisvoll, wirken mehr als Worte erzählen können. Sie sind die Einsamkeit und die Stille, die Zuflucht und Ruhe im Wechsel und Wirrwarr dieser Gassen. Sie sind die Zukunft, wie sie die Vergangenheit sind. Alles andere läuft, rinnt, rennt und fällt. Sie ragen und warten. Notre-Dame wächst mit jedem Tage. Je öfter man hin zurückkommt, je größer findet man es.